Nicht jede Maschine wird gleich behandelt. Manche Produkte gelten aufgrund ihrer Bauart, ihrer Anwendung oder ihrer möglichen Gefährdungen als besonders kritisch. Und genau bei diesen Produkten stellt die neue Maschinenverordnung höhere Anforderungen an das Konformitätsbewertungsverfahren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um die technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung. Ich bin Florian Schmieder von der GFT-Akademie. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein Thema, das viele Hersteller in den kommenden Monaten sehr konkret betreffen wird. Hochrisikomaschinen unter der Maschinenverordnung. Oder anders gesagt, wann reicht es nicht mehr aus, dass der Hersteller seine Konformität intern bewertet? Wann muss eine notifizierte Stelle eingebunden werden? Und warum sollte diese Frage nicht erst kurz vor Anbringung der CE-Kennzeichnung gestellt werden? Denn genau hier liegt der Praxisfehler. Viele Unternehmen betrachten die Konformitätsbewertung als letzten Schritt im Projekt. Die Maschine ist konstruiert. Die Software ist fertig. Die Dokumentation wird gerade geschrieben. Und dann fragt jemand, welches Konformitätsbewertungsverfahren brauchen wir eigentlich? Bei Standardmaschinen mag das manchmal noch funktionieren. Bei Hochrisikomaschinen kann diese späte Klärung jedoch zu echten Problemen führen. Zusätzliche Prüfungen, fehlende Nachweise, Terminverschiebungen, Umbauten oder Verzögerungen beim Marktzugang. Deshalb schauen wir uns heute vier Kernfragen an. Was sind Hochrisikomaschinen im Sinne der Maschinenverordnung? Wann reicht die interne Konformitätsbewertung nicht mehr aus? Welche Folgen hat das für Entwicklung und Projektplanung? Und wie sollten Hersteller frühzeitig prüfen, ob ihr Produkt betroffen ist? Und damit legen wir los. Was sind Hochrisikomaschinen im Sinne der Maschinenverordnung? Der Begriff Hochrisikomaschine wird in der Praxis häufig etwas lockerer verwendet. Gemeint sind Maschinen und verwandte Produkte, die in Anhang 1 der Maschinenverordnung aufgeführt sind. Dieser Anhang 1 ersetzt im Grunde die bekannte Sonderliste aus der Maschinenrichtlinie. Früher war das der berühmte Anhang 4. Neu ist aber, die Maschinenverordnung unterteilt diese Produkte in zwei Gruppen, in Teil A und Teil B. Und diese Aufteilung ist entscheidend. Denn Teil A bedeutet, hier ist die Einbindung einer notifizierten Stelle verpflichtend. Teil B bedeutet, hier kann unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin ein internes Verfahren möglich sein. Aber nur dann, wenn die einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsame Spezifikationen vollständig angewendet werden und alle relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen damit abgedeckt sind. Ist das nicht der Fall, kommt auch hier eine notifizierte Stelle ins Spiel. Das klingt auf den ersten Blick nach einer juristischen Detailfrage. In der Praxis ist es aber eine Projektfrage. Denn die zentrale Frage lautet nicht nur, steht unser Produkt im Anhang 1? Die bessere Frage lautet, steht unser Produkt in Teil A oder Teil B? Welche Sicherheitsfunktionen sind betroffen? Welche Normen wenden wir vollständig an? Und welche Abweichungen, Sonderlösungen oder neue Technologien haben wir eingebaut? Gerade bei innovativen Maschinen, KI-nahen Funktionen, sicherheitsbezogener Software oder komplexen Schutzkonzepten wird diese Prüfung wichtiger. Die Maschinenverordnung reagiert damit auf eine Entwicklung, die wir alle sehen. Maschinen werden vernetzter, autonomer, softwarelastiger und dynamischer. Sicherheitsfunktionen entstehen nicht mehr nur durch mechanische Schutzeinrichtungen, sondern immer häufiger durch Steuerungen, Software, Sensorik, Datenverarbeitung und teilweise lernende Systeme. Und genau deshalb reicht es nicht mehr aus, nur auf den Maschinenkörper zu schauen. Man muss die sicherheitsrelevanten Funktionen des Gesamtsystems betrachten. Warum gibt es überhaupt diese besondere Behandlung? Die Idee hinter Anhang 1 ist einfach. Manche Maschinen können bei Fehlfunktion, falscher Konstruktion oder nicht ausreichender Schutzwirkung besonders schwere Folgen haben. Das kann da zum Beispiel daran liegen, dass hohe Kräfte wirken, dass Personen besonders nah an gefährlichen Bewegungen arbeiten, dass Schutzfunktionen komplex sind oder dass bestimmte Maschinen typischerweise in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Fehler kaum zu verzeihen sind. Beispiele aus der Praxis sind etwa bestimmte Sägen, Pressen, Spritzgießmaschinen, Fahrzeughebebühnen, abnehmbare Gelenkwellen, bestimmte Schutzeinrichtungen oder auch sicherheitsrelevante Systeme mit selbstlernendem Verhalten. Wichtig dabei, es geht nicht darum, dass jede Maschine aus diesem Bereich automatisch gefährlich betrieben wird. Es geht stattdessen darum, dass der Gesetzgeber bei diesen Kategorien ein erhöhtes Risikopotenzial sieht und deshalb gelten besondere Anforderungen an den Nachweis der Konformität. In der Praxis sollten Hersteller daher nicht nur fragen, ist unsere Maschine sicher, sondern zusätzlich, gehört unsere Maschine zu einer Kategorie, für die das Gesetz ein besonderes Konformitätsbewertungsverfahren verlangt? Das ist ein wichtiger Unterschied, denn eine Maschine kann technisch gut konstruiert sein und trotzdem ein Verfahren mit notifizierter Stelle benötigen. Wann reicht die interne Konformitätsbewertung nicht mehr aus? Schauen wir uns jetzt das Ganze etwas greifbarer an. Bei vielen Maschinen kann der Hersteller das Verfahren der internen Fertigungskontrolle anwenden. Das bedeutet vereinfacht, der Hersteller für Risikobeurteilung, Konstruktion, Prüfung, Dokumentation und Konformitätserklärung eigenverantwortlich durch. Natürlich muss er trotzdem alle Anforderungen erfüllen. Natürlich braucht er eine saubere Risikobeurteilung. Natürlich braucht er technische Unterlagen. Und natürlich muss die Betriebsanleitung stimmen. Aber er benötigt keine externe Konformitätsbewertung durch eine notifizierte Stelle. Niemand Externes schaut auf seine Unterlagen. Bei Hochrisikomaschinen kann sich das ändern. Wenn das Produkt in Anhang 1 Teil A steht, ist eine notifizierte Stelle zwingend einzubinden. Der Hersteller kann dann nicht sagen, wir haben intern geprüft, dass das passt. Bei Produkten aus Anhang 1 Teil B kommt es auf die konkrete Situation an. Wenn alle relevanten harmonisierten Normen oder gemeinsame Spezifikationen vollständig angewendet werden, kann unter Umständen weiterhin das interne Verfahren möglich sein. Wenn aber Normen fehlen, nicht vollständig angewendet werden oder die Maschine von der Normlösung abweicht, wird die notifizierte Stelle relevant. Und genau hier entstehen in der Praxis viele Missverständnisse. Denn wir wenden eine Norm an, ist nicht automatisch dasselbe wie wir wenden alle relevanten Anforderungen vollständig an. Vielleicht wird eine Norm nur teilweise angewendet. Vielleicht gibt es eine Sonderfunktion, die in der Norm nicht abgedeckt ist. Vielleicht wurde ein Schutzkonzept geändert. Vielleicht gibt es eine neue Betriebsart. Vielleicht wurde eine Softwarefunktion ergänzt, die sicherheitsrelevant ist. Vielleicht wird ein Produkt in einem Einsatzbereich verwendet, den die Norm so gar nicht abbildet. Dann reicht der Verweis auf die Norm einfach nicht mehr aus. Und spätestens dann muss die Frage gestellt werden, welches Konformitätsbewertungsverfahren ist tatsächlich zulässig? Praxisbeispiel 1. Die Maschine steht in Anhang 1, Teil A. Stellen wir uns eine Fahrzeughebebühne vor. Im Projektteam ist man sich sicher, die Konstruktion ist ausgereift. Die Hydraulik wurde berechnet, die Steuerung wurde geprüft, die Anleitung ist fast fertig. Kurz vor Markteinführung fragt jemand, müssen wir eigentlich eine notifizierte Stelle einbinden? Und dann kommt die unangenehme Erkenntnis. Ja, das Produkt fällt in eine Kategorie, bei der die interne Prüfung alleine nicht mehr ausreicht. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht nur, dass ein Zertifikat fehlt. Es bedeutet, dass ein ganzer Projektpfad zu spät erkannt wurde. Die notifizierte Stelle benötigt Unterlagen. Sie prüft nicht nur eine schöne Zusammenfassung, sondern braucht technische Nachweise. Sie will nachvollziehen können, wie Risiken bewertet wurden. Sie schaut auf Sicherheitsfunktionen, Berechnungen, Prüfungen, Betriebsarten, Dokumentation und die Einhaltung der Anforderungen. Wer diese Informationen nicht vorbereitet, bekommt ganz schnell Zeitdruck. Und dann passiert häufig Folgendes. Die Risikobeurteilung ist viel zu allgemein abgefasst. Die Nachweise sind verstreut. Prüfprotokolle fehlen. Softwarestände sind nicht sauber dokumentiert. Änderungen wurden nicht nachvollziehbar bewertet. Und die Betriebsanleitung beschreibt nicht alle sicherheitsrelevanten Grenzen. Das Problem ist dann nicht die notifizierte Stelle. Das Problem ist, dass sie zu spät eingeplant wurde. Die wichtigste Lektion aus diesem Beispiel lautet daher: Wenn Teil A betroffen ist, gehört die notifizierte Stelle nicht ans Projektende. Sie gehört in die Projektplanung, ganz zu Beginn. Praxisbeispiel 2, Teil B. Und die Norm wird nicht vollständig angewendet. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Ein Hersteller entwickelt eine Maschine, die in Anhang 1 Teil B fällt. Das Team kennt die einschlägigen harmonisierten Normen und sagt: Dann können wir doch intern bewerten. Im Grundsatz kann das möglich sein. Aber im Projekt wird eine Sonderlösung umgesetzt. Eine Schutzeinrichtung wird anders ausgeführt als in der Norm vorgesehen. Zusätzlich gibt es eine neue Betriebsart für Einrichten und Diagnose. Außerdem wird ein Sicherheitskonzept verwendet, das zwar technisch plausibel ist, aber nicht vollständig durch die harmonisierte Norm abgedeckt wird. Jetzt wird es kritisch. Denn der Hersteller kann nicht einfach pauschal sagen: Wir haben die Norm angewendet. Er muss stattdessen prüfen, welche Anforderungen der Norm wurden vollständig umgesetzt, welche Anforderungen wurden nicht umgesetzt, welche Abweichungen gibt es, welche grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen sind dadurch betroffen und wie wird die Gleichwertigkeit oder Eignung der eigenen Lösung nachgewiesen. Wenn diese Fragen nicht sauber beantwortet werden können, kann die interne Konformitätsbewertung nicht mehr ausreichen. Dann wird eine notifizierte Stelle erforderlich. Und hier zeigt sich ein zweiter Praxisfehler. Unternehmen merken oft erst in der technischen Dokumentation, dass die Normanwendung lückenhaft war. Der Konstrukteur dachte, das ist technisch besser. Die Steuerungstechnik dachte, das ist funktional eleganter. Der Vertrieb dachte, das ist ein Kundenwunsch. Und die technische Redaktion fragt am Ende: Auf welcher Grundlage beschreiben wir das jetzt eigentlich? Und plötzlich wird aus einer technischen Sonderlösung ein Konformitätsproblem. Praxisbeispiel 3: Software und sicherheitsrelevante Funktionen. Ein besonders wichtiges Thema sind sicherheitsrelevante Softwarefunktionen. Früher wurde Sicherheit in vielen Projekten sehr stark mechanisch gedacht: Schutzzaun, Verriegelung, Nothalt, Abdeckung, Zweihandschaltung. Heute sehen wir immer mehr Maschinen, bei denen Sicherheit durch Sensorik, Steuerungen, Softwarelogik, Datenverarbeitung oder adaptive Systeme geprägt wird. Das ist nicht automatisch schlecht. Im Gegenteil, moderne Sicherheitskonzepte können sehr leistungsfähig sein. Aber sie müssen nachvollziehbar, validiert und beherrschbar sein. Wenn eine sicherheitsrelevante Funktion beispielsweise davon abhängt, dass ein System Situationen erkennt, bewertet und auf dieser Basis Bewegungen freigibt oder stoppt, dann muss klar sein, was genau ist die Sicherheitsfunktion? Welche Eingaben verwendet das System? Welcher Fehler wurden betrachtet? Wie wird verhindert, dass Softwareänderungen die Sicherheit verschlechtern? Wie wird die Funktion validiert? Wie werden Versionen dokumentiert? Wie wird mit Updates umgegangen? Und ganz wichtig, wenn Systeme mit vollständig oder teilweise selbstentwickelndem Verhalten sicherheitsrelevante Funktionen übernehmen, kann das unmittelbar in den Bereich der Hochrisikokategorien führen. Das bedeutet, Hersteller müssen solche Funktionen frühzeitig identifizieren, nicht erst, wenn die Software bereits fertig ist. Denn bei Software gilt besonders: Was am Ende schwer zu dokumentieren ist, war oft am Anfang nicht sauber spezifiziert. Welche Rolle hat die notifizierte Stelle? An dieser Stelle lohnt sich eine klare Einordnung. Eine notifizierte Stelle ist nicht der Konstrukteur der Maschine. Sie ist nicht der Projektleiter. Sie schreibt nicht die Risikobeurteilung. Sie übernimmt nicht die Herstellerverantwortung. Und so repariert auch keine unklare Dokumentation. Die Verantwortung bleibt beim Hersteller. Die notifizierte Stelle bewertet im Rahmen des vorgesehenen Verfahrens ob die Maschine oder das verwandte Produkt die einschlägigen Anforderungen erfüllt und ob die Nachweisführung tragfähig ist. Je nach Verfahren kann es zum Beispiel um eine EU-Baumusterprüfung, eine Einzelprüfung oder ein Qualitätssicherungssystem gehen. Für Hersteller ist deshalb wichtig, die notifizierte Stelle ist kein Ersatz für saubere Entwicklung. Sie ist eine zusätzliche Prüfinstanz. Oder noch klarer gesagt, wer eine notifizierte Stelle braucht, braucht vorher bessere interne Vorbereitung, nicht weniger. Denn wenn Unterlagen unvollständig sind, Sicherheitsfunktionen nicht nachvollziehbar beschrieben wurden oder Prüfungen fehlen, wird die Einbindung der notifizierten Stelle den Prozess nicht schneller machen, sondern sehr viel langsamer. Die typischen Fehler in Projekten. Schauen wir uns die häufigsten Fehler an, die in der Praxis auftreten. Fehler Nummer 1. Die Anhang 1-Prüfung erfolgte zu spät. Das Projekt läuft bereits monatelang, vielleicht sogar jahrelang. Erst kurz vor Markteinführung wird geprüft, ob die Maschine in Anhang 1 fällt. Wenn dann eine notifizierte Stelle notwendig wird, ist der Zeitplan kaum noch zu halten. Fehler Nummer 2. Teil A und Teil B werden verwechselt. Manche Hersteller wissen, dass ihr Produkt auf der Liste steht, prüfen aber nicht genau, in welchem Teil. Das ist riskant, weil Teil A und Teil B unterschiedliche Konsequenzen haben können. Fehler Nummer 3. Die Normanwendung wird überschätzt. Wir bauen nach Norm. Klingt gut. Entscheidend ist aber, welche Norm, in welcher Ausgabe, für welche Anforderungen. Vollständige Anwendung oder nur teilweise? Und sind wirklich alle relevanten Gefährdungen abgedeckt? Fehler Nummer 4. Sonderlösungen werden nicht bewertet. Kundenwünsche, neue Betriebsarten, Softwarefunktionen oder mechanische Anpassungen werden zwar technisch umgesetzt, aber nicht systematisch auf die Konformitätsbewertung zurückgespielt. Fehler Nummer 5. Die technische Dokumentation wird als Endprodukt verstanden. Dabei ist sie in Wahrheit ein Frühwarnsystem. Wenn in der Dokumentation nicht sauber erklärt werden kann, warum eine Maschine sicher ist und welche Verfahren angewendet wurden, dann ist das kein Schreibproblem, es ist ein Projektproblem. Folgen für Entwicklung und Projektplanung. Was bedeutet das Ganze jetzt konkret für Hersteller? Erstens, die Einordnung nach Anhang 1 muss in der frühen Projektplanung beginnen. Nicht erst in der CE-Endphase, nicht erst bei der Betriebsanleitung, nicht erst vor Ausstellen der Konformitätserklärung. Bereits bei der Produktidee sollte geprüft werden. Welche Produktkategorie liegt vor? Ist das Produkt eine Maschine, ein verwandtes Produkt oder ein Sicherheitsbauteil oder eine unvollständige Maschine? Und kann Anhang 1 betroffen sein? Wenn ja, betrifft es Anhang 1 Teil A oder Teil B? Welche Konformitätsbewertungsverfahren kommen denn in Frage? Zweitens, die Normenstrategie muss früh festgelegt werden. Welche harmonisierten Normen werden angewendet? Welche Anforderungen decken sie ab? Wo gibt es Lücken? Wo gibt es bewusste Abweichungen? Wo braucht es zusätzliche Nachweise? Drittens, die notifizierte Stelle muss zeitlich eingeplant werden. Das betrifft nicht nur die Prüfung selbst, sondern auch Vorlaufzeiten, Unterlagenpakete, Rückfragen, eventuelle Nachbesserungen und interne Ressourcen. Viertens, die technische Dokumentation muss parallel zur Entwicklung entstehen. Gerade bei Hochrisikomaschinen reicht es nicht aus, am Ende Dokumente zusammenzusuchen. Die Nachweise müssen während des Projektes entstehen. Dazu gehören zum Beispiel Risikobeurteilung, die Anforderungenliste, Normen- und Anhang 1-Prüfung, das Sicherheitskonzept, Validierungsnachweise, Prüfprotokolle, Software- und Versionsstände, Betriebsartenbeschreibungen, Restrisiken, die Betriebsanleitung und die Konformitätserklärung. Wenn diese ganzen Unterlagen erst nachträglich erzeugt werden, steigen Aufwand und Risiko massiv. Frühzeitige Prüfung. Wie sollten Hersteller vorgehen? Damit das Thema handhabbar wird, empfehle ich Herstellern einen einfachen Prüfprozess in 5 Schritten. Schritt 1. Produkt sauber einordnen. Zuerst muss klar sein, was überhaupt in Verkehr gebracht wird. Ist es eine vollständige Maschine? Ist es eine Gesamtheit von Maschinen? Ist es ein Sicherheitsbauteil? Ist es eine unvollständige Maschine? Oder handelt es sich um ein verwandtes Produkt im Sinne der Maschinenverordnung? Diese Einordnung ist die Grundlage. Wer hier bereits unsauber arbeitet, wählt später leicht das falsche Verfahren. Schritt 2. Anhang 1 prüfen. Danach wird geprüft, ob das Produkt in Anhang 1 fällt. Nicht nur grob nach Bauchgefühl, sondern systematisch. Dazu gehört eine Tabelle mit mindestens folgenden Spalten. Kategorie aus Anhang 1, Treffer Ja oder Nein, eine dazugehörige Begründung, eine Einstufung, ob Teil A oder Teil B, eine Liste der relevanten Normen, die Konsequenzen für das Verfahren, die verantwortliche Person und das Datum der Entscheidung. Diese Tabelle muss kein Roman sein, aber sie muss nachvollziehbar werden. Denn im Streitfall oder bei einer Marktüberwachungsfrage reicht ein Satz wie nicht betroffen nicht aus. Schritt 3. Normenabdeckung bewerten. Wenn Teil B betroffen ist, wird die Normenfrage zentral. Es reicht nicht, eine Norm aufzulisten. Es muss geprüft werden, ob die Norm oder die Normkombination tatsächlich alle relevanten, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen abdeckt. Dabei sollte dokumentiert werden, welche Normen werden angewendet, welche Anforderungen werden vollständig erfüllt, welche Anforderungen werden teilweise erfüllt, wo sind die Abweichungen und welche zusätzlichen Nachweise werden geführt. Diese Bewertung gehört früh in das Projekt, weil sie Einfluss auf Konstruktion, Steuerungstechnik, Validierung und Dokumentation hat. Schritt 4. Verfahren festlegen. Erst danach wird das Konformitätsbewertungsverfahren festgelegt. Bei Teil A notifizierte Stelle einplanen. Bei Teil B prüfen, ob internes Verfahren noch zulässig ist oder ob eine notifizierte Stelle erforderlich ist. Bei nicht gelisteten Maschinen in der Regel internes Fertigungsverfahren, sofern keine anderen Rechtsvorschriften ein zusätzliches Verfahren verlangen. Wichtig: Diese Entscheidung sollte nicht informell in einer E-Mail verschwinden. Sie sollte Teil der technischen Unterlagen sein. Schritt 5. Nachweise projektbegleitend aufbauen. Der letzte Schritt ist die Nachweisplanung. Was muss am Ende vorliegen? Wer erstellt welche Nachweise? Wann werden Prüfungen durchgeführt? Welche Softwarestände werden eingefroren? Welche Dokumente benötigt die notifizierte Stelle? Und welche Rückfragen sind von dieser zu erwarten? Gerade bei Hochrisikomaschinen ist das kein Bürokratiethema. Es ist Terminmanagement. Denn wenn ein Nachweis fehlt, fehlt nicht nur Papier. Es fehlt ein Baustein für den Marktzugang. Praxiswerkzeuge für Hersteller. Damit das Ganze nicht abstrakt bleibt, hier 5 konkrete Werkzeuge, die in Projekten helfen. Werkzeug 1. Anhang 1 Checkliste. Die Anhang 1 Checkliste beantwortet die Frage: Ist unser Produkt in Anhang 1 gelistet? Sie enthält die Kategorien aus Anhang 1, die Bewertung Teil A oder Teil B und eine kurze Begründung zur Betroffenheit. Wichtig, auch ein Nein sollte begründet werden, gerade bei Grenzfällen. Werkzeug 2. Normenabdeckungsmatrix. Die Normenabdeckungsmatrix zeigt, welche grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen durch welche Norm abgedeckt werden. Sie hilft besonders bei Teil B-Produkten, denn sie macht sichtbar, ob der Hersteller wirklich vollständig im Normbereich bleibt oder ob zusätzliche Nachweise erforderlich sind. Werkzeug 3. Verfahrensentscheidung. Die Verfahrensentscheidung ist ein kurzes Dokument, in dem festgelegt wird, welches Konformitätsbewertungsverfahren wird angewendet? Warum ist dieses Verfahren zulässig? Ist dazu eine notifizierte Stelle erforderlich? Wenn ja, welche Rolle übernimmt sie? Und welche Unterlagen werden benötigt? Dieses Dokument ist in der Regel klein, aber extrem hilfreich. Es verhindert, dass die Verfahrensfrage im Projektverlauf immer wieder neu diskutiert wird. Außerdem hilft es bei der Nachvollziehbarkeit, wenn die Frage erst Jahre nach dem Inverkehrbringen wieder aufkommt. Zum Beispiel durch Marktüberwachung, Kundenrückfragen, Umbauten, Schadensfälle oder interne Audits. Dann ist dokumentiert, warum das Verfahren damals gewählt wurde, welche Normen zugrunde lagen, welche Abweichungen bewertet wurden und ob eine notifizierte Stelle erforderlich war. Werkzeug 4. Der Nachweisplan. Der Nachweisplan legt fest, welche Prüfungen, Berechnungen, Validierungen und Dokumente bis wann entstehen müssen. Dazu gehören auch Verantwortlichkeiten. Wer liefert die Validierung der Sicherheitsfunktion? Wer dokumentiert die Softwareversion? Wer erstellt die Betriebsartenbeschreibung? Wer pflegt die Risikobeurteilung? Wer stimmt sich mit der notifizierten Stelle ab? Ohne Nachweisplan wird die CE-Kennzeichnung am Ende oft zur Suchaktion. Werkzeug 5. Der Änderungsprozess. Gerade bei Hochrisikomaschinen ist der Änderungsprozess entscheidend. Denn eine Änderung kann Auswirkungen auf die Normanwendung, die Risikobeurteilung, die Sicherheitsfunktion und das gewählte Konformitätsbewertungsverfahren haben. Deshalb sollte jede relevante Änderung geprüft werden. Ändert sich die bestimmungsgemäße Verwendung? Ändert sich eine Sicherheitsfunktion? Ändert sich eine Betriebsart? Ändert sich Software mit Sicherheitsbezug? Entsteht eine Abweichung von der Norm? Muss die notifizierte Stelle erneut eingebunden werden? Wenn diese Fragen nicht gestellt werden, kann ein ursprünglich sauberer Konformitätsbewertungsweg nachträglich unsauber werden. Diese 5 Werkzeuge habe ich Ihnen als Dokument vorbereitet. Sie finden sie als Download auf unserer Homepage. Der Link ist in den Shownotes. Damit schaffen Sie nicht nur Struktur im Projekt, sondern auch Nachvollziehbarkeit. Gerade dann, wenn erst Jahre später gefragt wird, warum ein bestimmter Konformitätsbewertungsweg gewählt wurde. Was bedeutet das für den Marktzugang und die Bereitstellung des Produktes auf dem Markt? Am Ende geht es nicht nur um Formalitäten. Die Konformitätsbewertung ist die Eintrittskarte zum europäischen Markt. Wenn das falsche Verfahren angewendet wurde, kann das ernste Folgen haben. Die Verzögerung der Markteinführung, mögliche Nachforderungen durch Kunden, Probleme mit Marktüberwachungsbehörden, Nachprüfungen, konstruktive Umbauten, Rücknahmen des Produktes oder Verkaufsstopps und Haftungsrisiken. Und das besonders Ärgerliche daran, viele dieser Probleme lassen sich vermeiden, wenn die Einordnung früh genug erfolgt. Die Frage Hochrisikomaschine oder nicht, ist also keine akademische Frage. Sie entscheidet über Aufwand, Termine, externe Beteiligung und Marktzugang. Fazit: Hochrisiko früh erkennen, Verfahren sicher planen. Fassen wir zusammen. Mit der Maschinenverordnung wird die Einordnung bestimmter Maschinen und verwandter Produkte in Anhang 1 noch wichtiger. Der frühere Blick auf Anhang 4 reicht nicht mehr. Hersteller müssen genau prüfen. Fällt das Produkt in Anhang 1? Wenn ja, unter Teil A oder Teil B? Ist eine notifizierte Stelle zwingend erforderlich? Kann bei Teil B das interne Verfahren genutzt werden? Werden harmonisierte Normen oder gemeinsame Spezifikationen vollständig angewendet und sind alle Nachweise sauber dokumentiert? Die wichtigste Botschaft dieser Folge lautet daher: Die Frage nach der notifizierten Stelle gehört nicht ans Projektende. Sie gehört an den Projektanfang. Denn wenn ein Produkt unter Anhang 1 fällt, beeinflusst das Entwicklung, Normenstrategie, Validierung, Dokumentation, Zeitplanung und Marktzugang. Oder ganz praktisch gesagt, wer das Hochrisiko früh erkennt, plant ruhiger. Wer es zu spät erkennt, plant neu. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation, CE-Kennzeichnung und die Maschinenverordnung interessieren, abonnieren Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn mit Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie gerade prüfen, ob Ihre Maschine unter Anhang 1 fällt oder ob eine notifizierte Stelle eingebunden werden muss, lohnt sich ein strukturierter Blick auf Produktkategorie, Normabdeckung und Nachweisfolge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, Dokumentation wirkt, früher oder später.